Herzlich willkommen zum True Athlete Podcast. Mein Name ist Georg Buchholz und ich habe wieder meinen Partner in Crime, Matthias Knoshalla, bei mir.
Jawohl.
Hallöchen.
Vielen Dank. Freue mich, wieder hier zu sein.
Ja, ich freue mich, denn heute geht es eigentlich wieder um, ich werde schon fast zum Long Distance Channel, kann man sagen. Mhm. Ne? Wir werden uns auf Rot und Frankfurt konzentrieren, die beiden Rennen, die am letzten Wochenende stattgefunden haben. Ja, und da bist du natürlich die perfekte Unterstützung für mich.
Freut mich, dass du immer mehr noch auch mal einen Blick in die Longo-Szene wirfst. Und ja, das sind natürlich die beiden Highlights. Leider an einem Tag. Für uns Triathlon-Fans immer ein bisschen schwierig. Aber ja, wir versuchen es mal so gut es geht aufzuarbeiten.
Ja, starten wir mit Rot, weil da warst du ja eigentlich auch selbst irgendwie so ein bisschen integriert. Erzähl mal also ein bisschen über dich.
Ja, also mein Rennen war leider nicht so toll. Ich hatte das bisher beste Schwimmen für mich und kam wohl nicht ganz klar mit meiner guten Ausgangsposition aus dem Schwimmen. Ich war relativ schnell am Rad bei den Jungs, wo ich am Ende vom Rad sein wollte. Und da habe ich dann doch ein paar Attacken gesetzt, um sie loszuwerden, was mich leider einige Körner gekostet hat und die Jungs auch. Am Ende vom Tag sind wir alle ausgestiegen. Man lernt auch bei seiner, ich glaube die 8. oder 9. Langdistanz war es bei mir noch einiges dazu. Und naja, der Vorteil ist, ich bin nicht so zerstört, wie ich es normal nach einer Langdistanz wäre. Und ja, die nächsten Rennen kommen.
Ja, ich wollte noch gerade so kluge Tipps abgeben, diese Langdistanz. Muss man sich die Kräfte einteilen und so, nie ans Maximum und so, ne?
Das ist ein Insider, ja, das sehe ich schon. Das ist ein guter Tipp, den werde ich mir merken, ja.
Ja, es hat meine Frau ja definitiv besser gemacht, die in Frankfurt jetzt den ersten Ironman gefinisht hat.
Großartig.
In 9,42 und damit auch die Hawaii-Quali hat.
Und 14. Frau overall. Chapeau.
Ja, da hat der Ehepartner und Coach einiges richtig.
ja, Quatsch.
Nein, Quatsch, das ist natürlich, ja, unterstützt natürlich, wo es geht, aber das hat sie schon in Eigenregie auf jeden Fall dahin geschafft. Und ja, so kommt's, ne? So komme ich eigentlich schon ein Jahr nach meiner Kurzdistanzkarriere, komme ich schon nach Hawaii.
Du rutschst tiefer und tiefer rein und viele brauchen ein Leben lang, um nach Hawaii zu kommen. Du bist nach einem Jahr da. Respekt.
Wahnsinn, ey. Vielen Dank an meine Frau.
Ja.
Ja, Rot, Traditionsrennen auf jeden Fall. Wollen wir uns erstmal auf die Männer konzentrieren. Also auf jeden Fall einer meiner Favorites, weil ich ja auch lange immer mit ihm zusammen trainiert habe und ihn eigentlich auch sehr gut kenne. Nils Frommholt war so natürlich Favorit, aber auch natürlich so mein persönlicher Favorit. Mhm. Und für mich persönlich ist es ja auch immer so ein bisschen, ich glaube, inzwischen ist er schon länger auf der Langdistanz unterwegs als auf der Kurzdistanz, aber es ist immer noch komisch für mich. Also ich kenne ihn wirklich seit 2004 und habe so bis 2012 eigentlich so regelmäßig oder eigentlich täglich mit ihm zusammen trainiert und sind eigentlich auch durch vieles durchgegangen und ja, aber auch er konnte nicht finishen, leider gestürzt,
ist witzig, weil ich kenne ihn nur als Langdistanzathleten, habe gehört, dass er irgendwann mal Kurzdistanzsport gemacht haben soll, so lange ist er aus meiner Sicht schon dabei, aber ja, ganz bitter, weil ich glaube, er war vielleicht der Favorit vor dem Rennen, wenn es auch knapp war, aber im Rennen sah es immer noch wirklich hervorragend für ihn aus, weil er sich von der Gruppe lösen konnte und auch schon einen kleinen Vorsprung am Rad hatte. Und er hat sich im Laufen sehr verbessert. Also ich glaube, es hätte was werden können. Und dann, es war wohl seine eigene Schuld, hat er einen Crash auf der zweiten Radrunde mit einer Age-Grouperin gemacht. Und ja, der Lenker ist ihm gebrochen dabei. Zum Glück nichts passiert, aber der Lenker, ohne Lenker fährt sich schlecht
weiter. Ja, ja, schade, weil irgendwie auch so generell so die Teamtaktik drumherum, oder wenn man überhaupt von Teamtaktik sprechen kann, aber er hat ja so auch viel auf die Maurice Clavel gesetzt, dass er auch im Schwimmen Akzente setzt und dass die beiden schon mal irgendwie davon kommen. Und das hat ja bisher an sich ja so ganz gut funktioniert.
Super geklappt, ja.
Und
gerade einen kleinen Vorsprung auch auf die Joe Skipper, auf die starken Radfahrerläufer, dann auf den späteren Sieger Bart Ernutz. Ich glaube, das war so Nils und Maurice Taktik. Hat am Anfang gut ausgesehen.
Hat für Nils leider nicht gereicht, für Maurice dafür umso mehr. Also ja. Einstand.
Super, grandios.
Im Podium.
Wirklich. Also er hat ja auch geführt und kam mir auch entgegen beim Laufen, sah echt noch super aus. Da habe ich schon gedacht, boah, vielleicht kann er sogar durchdrücken. Aber ich glaube, er ist super happy und ich nenne das mal einen Auftakt nach Mars auf der Langdistanz. Da wird von ihm noch einiges zu erwarten sein in der Zukunft.
Auf jeden Fall. Ja, bei den machen wir mal kurz Zusammenfassung bei den Frauen. Ja, Business as usual.
Business as usual mit, naja, also der Weltrekord war, glaube ich, schon vorab. Ja, das war nicht möglich.
Aber also das hat sie ja eigentlich auch relativ oft gesagt. Es wurde von außen gesagt, immer wieder so ein bisschen natürlich raufgeprojiziert, aber...
Also die neue Laufstrecke auch, das ist eine andere Nummer. Also ob rot, ja, da gab es auch Einzelfälle, die schnell gelaufen sind, aber Bart Ernutz 2,44 als Sieger mit einer schnellen Laufzeit. Joe Skipper ist zum Beispiel letztes Jahr 2,38 gelaufen, jetzt 2,46, beides mal zweiter Platz. Also das sind 8 Minuten Unterschied.
Inwiefern hat sich die Laufstrecke verändert?
Es ist jetzt es ist 2 Runden, 21 Kilometer. Es ist an dem Kanal, wer es kennt, da ist deutlich weniger zu laufen, was flach war. Dafür ist so ein Stimmungsnest Büchenbach mit dazugekommen, was für die Zuschauer sicherlich ganz gut ist und schön ist, aber da geht es doch ziemlich hilly hoch und runter. Und ja, die hat einfach deutlich mehr Höhenmeter. Und Brad Sutton hat irgendwie behauptet, sie wäre 4 Minuten langsamer, wenn man so um die 3 Stunden läuft. Und naja, wenn du mich jetzt fragst, das würde ich absolut unterschreiben, weil die Laufzeiten sind deutlich langsamer.
Ja.
Und der Weltrekord, 8 Stunden 18, selbst wenn sie super fit gewesen wäre, ja, wenn es dann die 4 Minuten gewesen wären, 8 Stunden 14, naja, also das glaube ich war zum Scheitern verurteilt und sie hat ja auch alles dazu getan, im Vorfeld schon die Erwartungen so ein bisschen runterzuschrauben, was auch gut war.
Ja, auf jeden Fall. Im Prinzip hat sie jetzt eigentlich irgendwo das gehalten, was er versprochen hat.
Ja. Aber sonst natürlich, ich glaube, da hätte keiner auf ein anderes Ergebnis gewettet, was jetzt den Sieg angeht. Und so ist es auch ausgegangen. Laura Sidal auf Platz 2, in Anführungszeichen nur 11 Minuten Rückstand. Da muss man sich ja aktuell schon freuen.
Ja, aber das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir die Rückstände angeschaut und dachte so, nee, ist in Ordnung.
Ja. Lisa Roberts, 8,57. Yvonne van Vlerken auf 4,907. Sie hat aber auch nicht ihren allerbesten Tag, glaube ich, gehabt.
Auch nicht im Nachhinein. Wir sind recht schnell zum Thema gekommen.
Ne? So, ich dachte, wir heben uns das für später auf. Aber ja, da gibt es noch was Interessantes später. Aber ja, also ich denke, das war nicht so spannend, das Frauenrennen. Und ich glaube, das hat auch keiner erwartet, wenn es die Ergebnisse angeht, wenn man ganz ehrlich ist. Oder hättest du dein Geld nicht auf Daniela Rüff gewettet?
Doch, ich hätte nicht viel gewonnen damit, aber
die Quote war relativ gering. Und sie hat selber behauptet, irgendwo habe ich es gelesen, bei Brad Sutton, glaube ich, die langsamsten 25 Kilometer, die sie am Ende gelaufen ist.
Wobei der Brad Sutton ja auch gerne solche Superlativen raushaut.
Natürlich, das stimmt. Und gerade wenn es dann nicht so läuft, aber nichtsdestotrotz, also sie war sicherlich nicht topfit und sie hat trotzdem klar gewonnen.
Ja.
Punkt.
Also kann man sagen, wieder super Top-Favoritin und nahezu unschlagbar auf Hawaii. Oder wenn man jetzt einen Blick auf Frankfurt wirft, wir haben Sarah Crawley überraschend als Siegerin.
Ja.
Und hat Lucy Charles, die ich ja beim letzten Podcast ja quasi zum ersten Mal kennengelernt habe, noch knapp vorher abgefangen. Und ja, jetzt durfte sie ja auch zum ersten Mal eigentlich so live in Action bewundern.
Und warst beeindruckt?
Ich war beeindruckt, ja, auf jeden Fall. Also sie ist ja wirklich noch blutjung.
Blutjung und überleg, wie viel Rennen sie gemacht hat.
Ja.
Sie hat Lanzarote vor kurzem gemacht. Dann diese, ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie viele 73 Distanzen, Challenge wie Ironman. Und jetzt kommt sie so mehr oder weniger aus dem Nichts angemeldet nach Frankfurt noch. Und wird dann mal eben Zweite bei der Europameisterschaft.
Ja. Also, hat lange, lange Zeit geführt, ja.
Klar, also gerade mit ihrer Schwimmstärke nur auf Hawaii. Daniela Rüff schwimmt sehr gut. Vielleicht nicht so gut wie sie, aber sehr gut. Und auf Hawaii, dann wehen die Winde und dann ist man da relativ allein als Frau vorne. Und dann kommt die stärkste Radfahrerin irgendwann. Sie kann sich vielleicht sogar ein bisschen vor sich hinschieben und dann ist noch nicht die Stärke, dass der abschließende Marathon von Lucy Charles, obwohl der natürlich schon super ist, aber wenn du mich fragst, Hawaii bei den Frauen, business as usual.
Okay. Sagen wir mal, wenn man sich jetzt so anguckt, okay, zur Vervollständigung Sarah Crawley auf 1, Lucy Charles auf 2, Alexandra Tondeur.
Ja, kontinuierlich Verbesserung. Sie hat Wiesbaden schon vor ein paar Jahren, ich glaube 2015 gewonnen. Sie hat, ich glaube, 73 Luxemburg war sie auch weit vorne oder hat gewonnen. Also auf jeden Fall jemand, der kontinuierlich sich verbessert. Schön zu sehen, sie ist auch aus diesem, ich glaube, belgisches Team, wo auch Kenneth Van den Driesch drin ist. Ganz interessante Nummer. Und ein super Rennen. Also wirklich super Rennen. 3. Platz in Frankfurt, ganz stark. Wer, glaube ich, ein bisschen traurig ist, da muss man jetzt nicht unbedingt hell sehen können, das wird Anja Beranek sein auf Platz 9. Sie hat sich sicherlich mehr vorgestellt. Ist den Marathon noch fertig gelaufen? 3 Stunden 40 am Ende, die Laufzeit, klar, sie ist eingegangen. Sie hat sich ein anderes Rennen erwartet.
Das sicherlich.
Ja.
Ist halt ja, ist schwer zu sagen, ob es in dem Fall ein schlechter Tag war oder ob der, sie trainiert ja eigentlich auch beim Dan Lorang und der Dan Lorang ist ja eigentlich auch unter anderem natürlich auch Trainer von Jan Frodeno und eigentlich ist er auch dann bekannt dafür, da sehr wissenschaftlich an die Sache heranzugehen und ich denke eigentlich schon, dass es in der Vorbereitung gestimmt hat, aber manchmal stimmt es auch einfach nicht an dem Tag.
Natürlich, das ja, ist, das kann absolut sein und naja, sie wird, glaube ich, auf Hawaii wieder deutlich stärker sein.
Ja. Sehr von aussehen. Also, vielleicht stoßen wir sie noch nicht auf vom Perspektivpodium, nur nee. Weil...
nee, um Gottes Willen. Also auf Hawaii, ich erwarte Anja Berenik in super Form auf Hawaii. Und sie war letztes Jahr stark und sie wird dieses Jahr auch wieder stark sein und ist eine ganz konstante Athletin. Also ich setze große Stücke, auch wenn das hier jetzt vielleicht nicht so toll war. Aber vielleicht können wir ganz kurz Sonja Theisig erwähnen, auf Platz 6.
Die wollte ich gerade auch erwähnen, ja. Ne? Auf Platz 6, ja.
Jungmutter.
Zweifache Mutter.
Zweifache sogar.
Mhm. Ja.
Und jetzt Hawaii mit Sicherheit in der eingetütet, also sie ist fest dabei. Ich glaube, sie war zweite oder dritte in Brasilien bei ihrem Comeback-Rennen vor, naja, 2 Monaten ungefähr.
Ungefähr, ja.
Noch nicht mal, wahrscheinlich 6-7 Wochen. Und jetzt mit Platz 6, also das müsste alles sicher sein, was die Punkte angeht. Und ja, wie man sie kennt, nicht so doll geschwommen, 1,05 und ja, souverän Rad und gut gelaufen am Ende. Sehr gut gelaufen bei den Bedingungen, es war auch ziemlich warm.
Ja.
Ja, 6. Platz und sie fährt nach Hawaii und macht da ihren 3. Langdistanz in der Saison. Drücken wir die Daumen. Finde ich super.
Auf jeden Fall. Und ja, ich werde es einfach mal aus eigenen Stolz heraus sagen, 3. Deutsche, denn Eva-Kathrin Buchholz.
Eva-Kathrin Buchholz habe ich noch gar nicht so auf dem Radar gehabt, aber ja, und 4. Amateurin overall, right?
Ja.
Glaube, ja.
Sieht so aus.
Ja, wow.
Ja, also, auch junges Nachwuchstalent.
Nachwuchstalent, ja, sie vielleicht mal den Trainer wechseln wäre noch was, wenn sie jetzt noch größere Schritte machen. Nein, um Gottes Willen, also haben wir schon gesagt, super Rennen, hat sich nicht beirren lassen bei ihrer ersten Langdistanz und ja, wow, 14. Profifrau, also 14. Frau overall und wenn du die Profis abziehst, da sind noch sogar einige Profis hinter ihr geblieben, also ganz starke Leistung.
Da freue ich mich auf jeden Fall auf Hawaii.
Ja, ne? Ja, du wirst mitfahren, nehme ich an.
Ich werde auf jeden Fall mitfahren. Und das ist gut, also das ist auch gut, dass ich dann eigentlich von meiner, also ja, ich denke mal, wahrscheinlich werde ich irgendwann mal eine Langdistanz machen.
Liebe Podcast-Zuhörer, ihr seid alle Zeuge. Ja, also ich bleibe ja da hartnäckig jede Woche dran. Der Gregor hat nämlich ungeahntes Longo-Potenzial, was ich schon erkannt habe, der Gregor noch
überhaupt nicht. Und das Problem ist ja auch, dass es in ferner Zukunft liegt und bis dahin sind meine Reserven aufgebraucht.
Alles verbraucht, okay.
Und okay.
Wir sehen mal.
Aber das ist das Gute, ich habe ja dann überhaupt nicht mehr den Druck irgendwie nicht für Hawaii, weil ich war ja dann schon mal.
Du warst ja schon mal.
Und außerdem, wenn man ja quasi, ich bin ja Anfänger, das zählt ja auch. Das ist letztendlich das Gleiche.
Ja, mit Sicherheit. Aber es ist schön, du hast ja auch dann nicht so den Druck vor Ort, du kannst ein bisschen mehr die Sonnenstrahlen genießen.
Ja.
Und naja, auf jeden Fall, glaube ich, wird es ein toller Trip für euch beide im Oktober.
Auf jeden Fall. Ja, aber wer von den Männern dort auf jeden Fall Gas geben muss und auch aus eigener Kraft dahin muss, sind die Männer, die in Frankfurt gestartet sind.
Ja.
Ja, ich sag mal, wenn man jetzt mal so den Ablauf im Groben und Ganzen sieht, war das so eine kleine Wiederholung vom letzten Jahr.
Ja.
Mit einem stärkeren Ausgang von Sebastian Kienle.
Es war einfach souveräner. Letztes Jahr war es super spannend und er wurde die ganze Zeit von Andi gejagt. Diesmal, naja, es war schon eine Jagd, aber ich glaube, er hat sich, als beide zusammen vom Rad abgestiegen sind, glaube ich, fand er die Position, in der er sich befindet, schon ganz gut.
Ja, denke ich auch. Wir haben ja auch im letzten Podcast eigentlich festgestellt, wie stark Sebi drauf ist, eigentlich auch overall.
Super
stark. Läuferisch und das zieht er eigentlich konstant die Saison so durch.
Ich sag dir eins, natürlich Frodo war in Österreich nicht super fit und die Verkrankung und alles und wie auch immer, aber das wird dieses Jahr, das wird eng. Also das wird nicht wie bei den, vielleicht das Frauenrennen mit der Dani Rüff. Ich glaube, das wird richtig eng bei den Männern, weil Sebi ist so gut drauf wie, weiß ich nicht, wie noch nie. Im Hawaii-Jahr hat er viele Probleme gehabt in der Vorbereitung und diesmal, man hört gar nichts, jedes Rennen ist souverän, bettelt sich auf der Mitteldistanz mit dem überragenden 73 Athlet Lion Sanders aktuell, Langdistanz lässt er irgendwie ja so keinen nah ran und jetzt fährt er einen Gang runter und dann geht's nach Hawaii. Also ich würde den da richtig auf der Rechnung haben.
Das, ja, er darf halt nur nicht so platzieren wie du denn.
Nee, das ist dann nicht übermotiviert, aber der Sevi ist natürlich ein ganz anderes Kaliber und der hat viel mehr Erfahrung und das wird ihm nicht passieren. Und der wird seine Radstärke konsequent ausspielen und nicht überhastet irgendwelche Manöver machen. Also von daher, das wird richtig spannend, glaube ich.
Absolut, vor allem, wenn man ja sieht, was Frodos Vorbereitung, die ja dieses Jahr wirklich sehr stark auf Hawaii auslegt, so wie er auch selbst sagt. Mhm. Und wie man ja jetzt auch sieht, mit dem Startverzicht auf die 73, wobei das für mich eigentlich schon immer so durchgeklungen hat, dass er dort nicht starten wird, dass ja. Das für ihn keine Option ist.
Ja, er könnte eigentlich, glaube ich, nur verlieren da. Alle erwarten den Sieg und Alistair hat sein Ticket gebucht. Javier kommt vielleicht. Der Sieg wäre sicherlich sehr schwierig und mich wundert das auch nicht, dass er da verzichtet und voll auf Hawaii setzt. Aber es ist natürlich schade, weil die 73 WM so ein bisschen ihre Hochkaräter verliert. Er kommt nicht und Lionel Sanders, das haben wir, hat sich seit unserem letzten Podcast sehr ergeben, die 20 Meter Windschatten, die es in Samorin bei der Challenge WM gab, die gibt es ja bei der 73 WM nicht. Und was macht gute Lionel jetzt? Hat öffentlich gesagt, dass er auf den Start verzichtet, weil bei Championship-Rennen sieht er das nicht ein, dass es diese 12 Meter Windschattenregel gibt und es wäre ein unfaires Rennen. Und deshalb verzichtet er auf die 73 WM und die hat er ja am Anfang der Saison als Highlight auserkoren gehabt. Von daher, ja, ich würde gerade sagen, von den besten 5 aktuell 73-Athleten kommen 2 nicht zur WM.
Wobei ich das mal so ein bisschen oder leicht kritisch sehe, weil irgendwo... Wir haben da einen Athleten, der eine überdimensionale Radstärke hat und aber auch eine sehr, sehr große Schwäche im Schwimmen. Und natürlich kommt ihnen ein gewisses Wettkampfformat eher entgegen wie ein anderes. Und so ein bisschen hat es für mich auch so den Touch. Ich verlange mir oder ich schreie laut rum und verlange so ein bisschen so das Wettkampfformat, was mir am ehesten passt, dass es auch angepasst wird. Weil wenn man jetzt mal weiterspinnt, ich sag mal, Lionel Sanders profitiert auf jeden Fall auch vom Wasserschattenschwimmen. Das ist halt auch, ne? Also irgendwo, klar habe ich Verständnis und dass die Rennen fair ablaufen sollten. Aber wenn es also nach meiner Meinung dahin geht, dass man sagt, naja, ich habe aber bei dieser und dieser Wettkampfform einfach mehr Chancen und setze es halt auch meinen Druck denn so dahingehend ein. Ja.
Ich verstehe dein Argument, nur laut Regelwerk ist halt, steht drin, dass das Radfahren alleine erfolgen soll. Beim Schwimmen steht es nicht drin, das Radfahren soll alleine erfolgen. Mittlerweile, es gibt genug Studien, die belegen, wie hoch man profitiert von einem Windschatten von 12 Metern oder von 15 Metern oder wenn es dann nur noch 8 sind sogar. Also von daher, da beruft er sich natürlich so ein bisschen drauf, dann müsste man das Regelwerk ändern. Und deshalb finde ich persönlich, das ist ehrlich gesagt sehr gut, dass jemand wie er auf dem Kaliber so ein Statement setzt. Weil es kann nicht sein, dass er in Australien die höchste Wattleistung ever fährt und hat, glaube ich, die 17. Radzeit. Also das kann es halt auch nicht sein aus meiner Sicht. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung, natürlich auf einem ganz anderen Level, aber ja, wenn man 12 Meter hinter einem fährt, naja, ein Lionel Sanders, da bohrt er sich in der Nase. So viel Einsparung ist da vorhanden an den Watt, die er nicht treten muss. Und dann müsste man das Regelwerk ändern. Ich persönlich finde es super und ja, schade, dass da nicht mehr Druck gemacht wird, weil die Challenge zeigt, es ist gut umsetzbar mit den Kontrollen und na, es wäre einfach aus meiner Sicht das fairere Rennen.
Ja. Muss man schauen. Das ist halt so eine Sache. Aber im Endeffekt ist auch die Dynamik des Sports irgendwo letztendlich auch. Und durch sowas entstehen ja auch irgendwie auch so Entwicklungsprozesse. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Das sieht man ja immer wieder. Und es gibt ja auch dieses perfekte Konzept, gibt es ja auch.
Ist es eigentlich? Nee. Aber ich finde es einerseits gut, was er jetzt macht, dass er so seine Meinung vertritt. Andererseits für die Wertigkeit der 73 WM natürlich nicht ganz so schön. Hätten viele gerne nochmal gesehen. Javier und Alistair und er so mit unterschiedlichen Stärken.
Gut, es kommt natürlich noch hinzu, ne? Bei diesem Starterfeld ist er dann natürlich noch irgendwo doppelt benachteiligt, weil dann dort relativ viele Athleten sind, die gut schwimmen, die höchstwahrscheinlich auch in einem, ich sag mal, lockeren Gruppenverband dann sind durch diese 12 Meter Windschattenregel. Genau. Und das ist natürlich etwas, ja, gut, da ist er...
Hat er keine Chance.
Ja.
Er hat keine Chance, wie auch Sevi wahrscheinlich. Keine Chance. Ja, ich wüsste nicht, wie man, wenn einer hochgeht, okay, ja, aber ich wüsste nicht, wie sie bei diesem Regelwerk dann eine Chance haben wollen. Es ist eine extrem schwere Radstrecke wohl mit einem großen Anstieg, knapp 1000 Höhenmeter, glaube ich. Aber das löst es halt auch nicht. Da fahren sie zusammen hoch, da kommt auch der Javi gut rüber, der im Flachen keine Chance hat, beim Lionel mitzufahren. Naja, von daher 73 WM warten wir ab, aber erstmal, der Sebi ist auf jeden Fall in guter Form und er wird ja wohl auch bei der 73 WM teilnehmen.
Ja. Genau, das hat er auch gesagt, dass er es auf jeden Fall vereinbar mit Hawaii sieht. Das ist eigentlich eher Richtung Formaufbau förderlich.
Ja. Größte Überraschung für Frankfurt bei den Männern? Was würdest du sagen?
Ja, ich sag mal...
1-2 sind klar, oder was heißt klar?
Ja, 1-2 ist klar. Ja. Patrick Nielsen war ja schon öfters eigentlich im Munde, oder? Also,
ja.
Also gut, vielleicht das erste Mal, dass er den Vorschuss, den man ihm gegeben hat, dass er den also zum ersten Mal hat wahr werden lassen.
Ja. Ganz junger Athlet, wohlgemerkt.
Absolut.
Für die Langstrecke.
Startet für einen sehr lustigen Verein.
Ja.
Steht jedenfalls auf jeden Fall in Ergebnissen. Ja. Terrible Tuesday Triathlon Club.
Ja, cool. Alliteration mögen sie da anscheinend.
Ist wahrscheinlich Tuesday, ist ja generell, es heißt ja Track Tuesday. Ich weiß nicht. Vielleicht,
die sind immer terrible, die Tracks, oder wie?
Wahrscheinlich, die müssen ziemlich hart sein, denn er ist ja auch ein 2,40er Marathon gelaufen.
Laufrekord in Frankfurt. Also, meine Güte, bei dem Terrible Tuesday würde ich auch gerne mal teilnehmen, wenn wir das mal anschauen. Also, Chapeau. Hat sich wohl seine Körner gut eingeteilt. Ist interessant, weil der ist ja auch vorne mit rausgekommen. Ne? Und da fährt ein Andi Böcherer, fährt 4,04 hoch auf dem Bike. Und gleiche Schwimmzeit wie der Patrick Nielsen. Und der fährt 4,17 auf dem Bike. Ne? Und am Ende trennen sie 4 Minuten. Also ganz anderer Rennverlauf. Aber der Patrick Nielsen hat sich da nicht beirren lassen. Es hat auf seine Stärken gesetzt, die anscheinend beim Laufen liegen.
Chapeau. Scheint so zu sein. Und hat's
Chapeau. Ja.
Macht auch, also meiner Meinung nach... Gutes Radfahren, naja, ist noch so am hinteren Ende, also da scheint er noch am meisten Potenzial zu haben.
Ja.
Macht aber ansonsten recht ausgeglichenen Eindruck.
Das stimmt.
Er ist im Schwimmen recht gut dabei, also Laufen top. Und gut, wenn man noch was sagen kann, okay, da war das Potenzial oder da hätte er eine Vorderbeziehung verschenkt, von denen es nicht so viele gab.
Das stimmt.
Dann auf dem Rad.
Aber es ist interessant, weil er ja auch in dem BMC-Team ist, ne? Und wenn wir jetzt mal Frankfurt und Rot zusammenzählen, Platz 1 in Rot. BMC-Team Bad Ernutz, Platz 3 in Rot, Newcomer Maurice Clavel, BMC-Team, und Platz 3 in Frankfurt, auch BMC-Team, Newcomer Patrick Nielsen oder relativer Newcomer. Von daher, das würde ich mal sagen, ist eine Ausbeute für ein Triathlon-Team.
Absolut.
1-3-3 bei den zwei größten europäischen Rennen.
Das ist auch so wie im Radsport, dass sie dann das Preisgeld wird dann zusammengesammelt und
das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber ja, auf jeden Fall haben die sich da gute Jungs zusammengeholt und sie trainieren viel zusammen und da wird sicherlich einiges von zu erwarten sein.
Man kann auch anders viel, sehen. Ja, viel Einfluss. William Clark, auch, gut, ich kenne ihn auch wieder aus von der Kurzstrecke her, ehemaliger Kurzstreckler, auch mit im Team.
Der übrigens in der UK startet beim Ironman am Sonntag.
Ah ja. Mhm.
Auch bin ich gespannt. Ja, alte, junge, alles gemischt, ne? Ronny Schildknecht, ganz erfahrener Mann. Und das haben die gut gemacht in dem BMC-Team. Und sicherlich einiges zu erwarten von denen.
Ansonsten haben wir auch hier James Cunnamer.
Freue mich für ihn, dass er mal wieder ein gutes Rennen macht. Das geht bei ihm ja auch immer so ein bisschen hoch und runter. Auch für seine Laufstärke bekannt. Und ja, super Rennen. Auch eine Minute auf drei. Also ja, hat ein super Rennen gemacht. Vierter in Frankfurt mit, ich glaube, er ist schon mal schneller gelaufen, aber 2,48. Ey. Ja, er ist in Rot mal, glaube ich, unter 2,40 gelaufen. Aber ja, ein gutes Rennen für ihn wieder mal. Und freue mich, damit müsste man ihn auch auf Hawaii wiedersehen.
Genau, Ivan Tuktukin kenne ich aus Kurzstreckenzeiten.
Ja.
Mit dem war ich öfters auch in einer Gruppe, war so wie ich ein eher schwächerer Schwimmer.
Ja.
Auf der Langdistanz kann er das ganz gut kaschieren.
Ich wollte gerade sagen, wenn du dann auf die Langdistanz gehst und als eher schwächerer Schwimmer eine hohe 48 schwimmst, dann nenne ich das mal, ja, okay. Damit lässt sich arbeiten, Gregor.
Lässt sich aber, okay. Ja, aber man sieht auf jeden Fall auch, man sieht auch an der Laufzeit, also er kommt stark, von der Kurzstrecke
ganz
und. Ich denke mal, er kann, also es ist eigentlich so das erste solide Langdistanzergebnis, was ich von ihm jetzt auch so lese.
Okay.
Das muss ich auch ehrlicherweise sagen, wie es genau jetzt im russischen Verband da aussieht und wer noch was, wie, wo, bin ich jetzt auch nicht top informiert. Interessant ist aber, dass seine Frau gestartet ist.
Ah ja?
Bei den Age-Grupperinnen, in derselben Klasse wie meine Frau,
aber
als Zweite. Also auch hier kann man sagen...
Also Buchholz zu Tukin 2-0,
würde ich sagen. Kann man so sagen.
Okay. Für mich noch eine, wo ich mich immer wundere, er hat es mal wieder versucht, Giulio Molinari auf Platz 9. Der ist auf der Langdistanz, hat den keiner auf dem Schirm und so für ganz vorne. Und Mitteldistanz zerstört er ja wirklich viel. Also er hat so viele Rennen über die Mitteldistanz gewonnen und ist richtig stark, kann super schwimmen. Polizist, ein italienischer Polizist. Weiß nicht, wie viel er noch arbeitet, aber kann super schwimmen, ist super starker Radfahrer. Und auf der Langdistanz, da kommt das nicht raus. 4:16 jetzt gefahren, gute Zeit, aber meine Güte, 14 Minuten hinterm Sebi. Und auf der Kurzdistanz, auf der Mitteldistanz, da ist der nah dabei. Also ich verstehe nicht, der kriegt das irgendwie noch nicht auf die Langdistanz. Ich finde es immer schade, ich beobachte, immer wenn ich in der Startliste sehe, bei der Langdistanz, denke ich, oh, 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 jetzt.
Ja.
Aber wieder nicht. Also, 9. Platz, hey.
Aber ist okay, nicht ganz aber
vorne. Ich glaube, er hofft sich mehr.
Aber gut, das sagen ja, ich sag mal, ich glaube, bei jedem Interview sagt, glaube ich, jeder Profi, der gefragt wird, sagt immer so, ja, Mitteldistanz und Langdistanz sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Ganz klar.
Und da gibt es ja noch einen anderen, dem der Umstieg eher schwer gelingt und wo es mich auch wirklich sehr, geärgert, aber also, ja, ich war traurig für ihn, dass es dann halt wieder nicht geklappt hat, Michael Rehlert.
Ja.
Der ist ja schon seit langem versucht, auf der Langdistanz Fuß zu fassen und ja, nun ja eigentlich auch relativ viel im Fokus stand, auch vor dem Rennen. Und
zu Recht.
Zu Recht, da war er eigentlich ja auch wieder auf der Mitteldistanz auch gute Rennen gezeigt hat.
Super Rennen, er hat wirklich die letzten Rennen in die ganze Asien-Nummer, die lief nicht so. Aber die letzten Rennen inklusive der Challenge WM, wo er einen starken dritten Platz hatte, also wirklich die Form hat so nach oben gezeigt. 73 Europameister ist er geworden, ja, ja. In Elsinore.
Ja.
Davor Dritter hinter Sebi und Lionel ganz knapp bei der Challenge WM, also super. Ja, und Langdistanz, er kriegt es einfach nicht so richtig hin.
Ja.
4 Jahre
Pause. Weiß man nicht, ich glaube, er ist irgendwie, also ich, wo ich noch beim Schwimmen war, er hat irgendwie sich relativ schnell irgendwie mit Krämpfen zu tun gehabt oder so hundertprozentig kann ich jetzt auch nicht sagen, was da jetzt war, aber ich kann auf jeden Fall richtig gut nachvollziehen, ja, was in ihm vorgeht. Also auch ich habe ja schon wirklich mehrere sportliche Niederlagen hinnehmen müssen oder kenne dieses Gefühl, wenn man mal wieder hofft und dann,
klar.
Und dann rennt man wieder dagegen an und ja, als er dann auch ausgestiegen ist und als ich ihn gesehen habe, habe ich schon gedacht, so, boah, das ist leider auch eine dicke Keule.
Ja, das sind ganz dicke. Und er hat auch Bilder, die das dokumentieren, gepostet selber. Was glaubst du, wie geht es für ihn weiter? Macht er nochmal eine Langdistanz?
Ja, aber ich denke mal, vom Bauchgefühl her nimmt er sich jetzt etwas mehr Zeit. Weil so ein Ding, das kostet Energie. Also du musst ja auch mental dich erstmal auftanken. Du musst ja erstmal so nach den ersten sportlichen Niederlagen, die er ja erstmal gesammelt hat, das hat er erst mal wieder so etwas wettgemacht, hat es mit Selbstbewusstsein neu betankt und ja, und hat sich so dieser, ich stelle mir so ein bisschen vor, wie so eine Mauer, dieser Hürde hat er sich gestellt und wollte ihn nochmal angehen und ja, jetzt hat es halt wieder nicht gelangt und das ist, glaube ich, das ist halt das Schwierige oder da muss ich auch sagen, das kenne ich persönlich, je öfters so das passiert, umso größer wird der Graben irgendwie. Also ich möchte jetzt hier auf gar keinen Fall jetzt irgendwie sagen, Michael Rehlert und es wird nichts mehr und es wird immer schwieriger oder ihm jetzt da irgendwas eindringen, ganz und gar nicht. Aber ich kenne das eigentlich so aus eigener Erfahrung, dass dieser Berg, den man dann versucht zu erklimmen, der wird nicht kleiner, der wird eher größer. Mhm. Und das sind auch viele Sachen, die setzen sich einfach auch unterbewusst fest. Und das wird schwierig. Deswegen hat es mich eigentlich so, konnte ich so mitfühlen, weil ich eigentlich auch dieses Gefühl sehr, sehr gut kenne. Und klar, mir ist es auch öfters gelungen, das zu besiegen. Mhm. Aber oftmals ist es, ich weiß, wie schwer es ist, erstmal da wieder hochzukommen.
Ja.
Denn wieder neue Motivation zu tanken. Du hast ja selbst gesagt, dass du jetzt erstmal wieder neue Motivation brauchst nach so einem Rennen. Das killt erstmal schon. Und ich denke, das wird jetzt erstmal dauern. Also er muss auf jeden Fall, denk mal, durchatmen, neue Form aufbauen und ja, mit Langdistanz, das wird dauern, bis der neue Anlauf kommt.
73 WM?
Das denke ich mal, das ist eine gute Option, weil auf 73 hat er gute Erfahrungen gemacht.
Ja, sehr
gut. Das kommt ihm scheinbar doch mehr entgegen.
Zweifacher Weltmeister auf der Distanz.
Zweifacher Weltmeister und darauf kann er sich halt jetzt irgendwie auch voll konzentrieren. Und ich hoffe, dass er das jetzt auch schafft. Also, dass er dann sagt, okay, ich kann Hawaii abhaken, aber mich dann komplett auf 73 WM konzentrieren. Und
was mich nur so wundert ist, er ist ja wohl so bei Kilometer 120 ausgestiegen. Also 120, das ist halt, naja, wenn man fährt einen Ticken locker als bei der Mitteldistanz, das ist, da geht es also noch nicht mal los, oder? Also mich wundert es, dass er es da schon...
Sagst du, ich bin... also oft fahre ich nicht 120.
Nein, natürlich, aber ich denke für ihn, also es ist so früh. Und wenn ich dann sehe, hier so ein Patrick Nielsen, der halt einfach sagt, okay, macht da vorne, was ihr wollt, Sebi, Böchere und so weiter, ja, fahrt eure Superzeiten, ich lasse mich davon nicht aus der Ruhe bringen und dann kommt meine Stunde des Laufens, gibt ihr zu früh auf? Ich weiß es nicht.
Ist Spekulation. Also
ja, gut, ist keine Spekulation.
Zum einen, aber gut, wir können ja auch ein bisschen spekulieren. Also zum einen, denke ich mal, unterstreicht das schon so ein bisschen, dass er schon Probleme von Schwimmen an hatte, dass da was nicht gestimmt hat, dass Krämpfe auch da waren und dann ja, kämpfst du dich eigentlich schon, wenn das schon in der Wechselzone losgeht, dann kämpfst du dich eigentlich ja schon erstmal 120 Kilometer erstmal durch.
Wenn es dann schon losgeht, ja. Dann ist
Aber, und das ist vielleicht dieser Faktor, den ich so angesprochen habe, wenn du schon öfters so auf der Langdistanz mehr nicht so den Erfolg hattest wie gewünscht oder ich sage jetzt mal ein bisschen dramatischer gescheitert bist, denn ja, sind da vielleicht auch so ein paar Prozesse am Laufen und wenn du dann merkst, okay, es läuft nicht oder es fährt vielleicht schon wieder gegen die Wand und ich habe Krämpfe und es wird sich nicht so entwickeln. Also du hast ja immer diese schwarzen Momente
Klar.
und du wirst, ich denke mal, man wird auch einfach anfälliger dafür.
Ja, vielleicht.
Also
Drücken wir ihm alle
deswegen ist es,
Daumen.
genau, deswegen ist es halt
Ich finde es
so
ganz
schwer, sich
schade.
da
Ja.
wieder rauszukämpfen.
Ja. Also
Also.
das ist meine einer, ich finde es super, weil er meiner Meinung nach immer so ein bisschen noch hier und da unterschätzt wird. Ja, und ich drücke ihm wirklich alle Daumen. Vielleicht klappt das auch nochmal mit so einer richtig guten Langdistanz. Aber sonst 73, da hat er schon viel gezeigt, wo der Hammer hängt. Und ja, wer weiß, vielleicht ein Dark Horse, wenn alle sich, Javi und Alistair sich um die 73-Krone streiten und er und Sebi vielleicht in zweiter Reihe dahinter. Wir werden sehen. Aber toi, toi, toi.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich denke mal, er kann es auch relativ relaxed angehen. Ich sag mal, er ist ja gut drauf, das muss er sich sagen. Und auch wenn es langsam nicht geklappt hat, dann soll er einfach versuchen, irgendwie in diesem Rennen, oder das war auch oftmals so der Weg, mit dem ich es versucht habe, so diesen Triathlon-Spirit zurückzukommen. Also Rot war natürlich jetzt dieses Rennen, wo dieser harte psychische Druck auch auf ihn gelastet hat und ja, diesen Fehler sollte er erst bei der 73-WM nicht wiederholen. Das sollte ein
Nee.
Rennen sein, was er so als, wie du sagst, als Dark Horse gestaltet und
Ja.
sagt so, ey, kommt,
Ja.
was kommt und
Genau. Ja.
das so positiv wie möglich angehen.
Das stimmt. Naja. Aber sonst gab es ja auch noch ein paar interessante Themen, die sich so nach dem Wochenende entwickelt haben. Gerade Yvonne van Vlerken hat da was Interessantes gepostet nach dem
Klatsch und
Rennen so.
Tratsch,
Klatsch
ja.
und Tratsch, es wird Zeit, dass wir uns darum mehr kümmern. Und zwar hat sie die Daniela Rüff, das, naja, so ein bisschen bezichtigt, so, um sich Vorteile rauszunehmen, die teilweise vielleicht auch begründet sind. Und zwar hat sie einen offenen Brief geschrieben und einmal ging es darum, ich habe das selber gesehen, als ich im Wasser war. Also es war so, letztes Jahr sind ja Männer und Frauen zusammen gestartet bei den Profis in Rot und dieses Jahr sind die Frauen, ich meine, 5 Minuten hinter den Männern gestartet. Ich stand schön beim Profistart und tümpel da auf der Stelle und es hieß noch 2 Minuten
Ach so, das
und
ist ja, weil da wollte ich eh fragen, ich war
ja.
nicht dabei und konnte mir das, ich habe es auch gelesen, konnte es mir nicht so vorstellen.
Ja.
Ah, du schwimmst da in deinem
Du
Cage
schwimmst.
und die ganze
Nee, nee,
Zeit.
ich schwimme auf der Stelle und warte auf den Startschuss. Ein Schwimmen war verboten bei den Profis.
Okay.
Ja, ich schwimme auf der Stelle, warte auf den Startschuss der Männer.
Ja.
War im Wasser. Und auf einmal sehe ich da so eine gelbe Badekappe mit einem Punkt drauf und denke, ja, das ist doch die Rüff. Und gucke mich so um, haben die das doch geändert oder was? Nein, also sie war im Wasser und wurde dann von einem Referee am Boot darauf hingewiesen, dass hier das der Männerstart ist. Und naja, dann, das war wohl ihr Fehler, sie wusste es nicht oder was auch immer und war dann ganz überrascht und ist so langsam nach hinten. Dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Dann hat aber Yvonne van Vlerken von außen beobachtet, die am Rand stand und wohlgemerkt gewartet hat, weil ein Schwimmen verboten war wegen der Zeiterfassung und so weiter. Rüff aber schon im Wasser war, was hat die Daniela Rüff dann gemacht? Die ist die ganze Zeit auf und runter warm geschwommen, während alle anderen Profifrauen an der Seite standen. Sie ist dann einfach im Wasser geblieben, nachdem sie einmal den Fehler gemacht hatte, im
Ja.
Wasser
Ist halt die
gewesen war.
Frage, ob sie vom Wettkampfrichter darauf hingewiesen oder dass ihr explizit gesagt wurde, Einschwimmen ist nicht erlaubt, geh aus dem
Es
Wasser.
wurde bei der Profibesprechung gesagt, dass es nicht
Okay.
erlaubt ist, dass man sich in diesem Vorstartbereich befinden muss. Das hat sie nicht. Da hat die Yvonne van Vlerken komplett recht. Die Rüff hat es auch eingeräumt, hat sich dafür entschuldigt. Es war wohl Unwissenheit. Wurde dann, sie hat eine gelbe Karte bekommen, eine Verwarnung, okay. Ja. Und was sonst natürlich noch war, dass sie sich nicht bei den, ja in Rot gibt es ja so Sachen, dass man da diese am Donnerstagabend, dass die bekannten Profis sich zu dieser Erdinger Partynacht treffen und so weiter und so ein bisschen diesen Spirit von Rot verkörpern, was auch alles toll ist, und da kam sie halt nicht.
Ja.
Yvonne van Vlerken macht das und ist deshalb auch ein Fan-Favorite. Daniela Rüff macht das nicht und sie und ihr Coach sagen halt, das ist professionell.
Ja.
Ja, ich glaube, es gibt halt, da muss ich sagen, es gibt halt verschiedene Typen. Ja, und das
Absolut.
ist nicht
Es ist,
verboten.
ich habe, also ich habe das ja eher aus der Außenperspektive gelesen oder mitbekommen und das ist vielleicht von der Yvonne van Vlerken in dem Moment auch unglücklich geschehen. Also gut, anscheinend hat sie ja auch persönlich darauf angesprochen, was auf jeden Fall der bessere Weg gewesen wäre. Aber wenn man sowas, also wenn man sowas öffentlich postet und auch auf Facebook postet, bei der Debattenkultur, die wir ja eigentlich auch auf Facebook kennen, da muss man jetzt sagen, da sind ja Triathleten eigentlich ja doch immer noch eine positive Ausnahme und doch immer noch recht konstruktiv. Aber es ist klar, dass so ein Post Ja, das löst auf jeden Fall eine riesige Debatte aus.
Das stimmt.
Mindestens. Also das muss ja auf jeden Fall klar gewesen sein, dass und wird auch so gewollt gewesen sein, dass sie da Daniela einen da ordentlich einen mitgibt.
Ja.
Und wenn ich das erstmal so gelesen habe, ich lese halt von außen und lese halt so, darum, es fing erstmal so Sachen an, wie zum Beispiel, ja, alle Athleten hatten ihr Helm auf dem Rad und Daniela halt nicht.
Ja.
Und da hat mich für mich gedacht so, wow.
Ja.
Das hat für mich also so ein bisschen so diesen Touch von Zickenkrieg gehabt, wo ich mir gedacht habe, naja, okay, entspannt euch so ein bisschen. Ne?
Ja.
Auch solche Sachen, Hüttengaudi, ich bin ja gebürtiger Potsdamer, also komme aus dem Herzen von Preußen und alles Bayerische ist mir
völlig fremd.
Völlig fremd und ich kann es sehr gut verstehen, wenn man da nicht unbedingt hin möchte.
Ich finde auch, also, das kann jeder mal, wie er will. Also,
ja. Es ist so ein bisschen... Ja, da hat Brad Sutton natürlich, obwohl ich es ungern zugebe, aber da hat er natürlich recht. Also, ja,
finde ich auch.
Das war auch, kann mich erinnern, auch zu Kurzstreckenzeiten eigentlich mal so ein großer Konfliktpunkt zwischen dem Medienbeauftragten des Verbandes und uns, wie viele Termine nehmen wir am Wettkampfwochenende wahr und wie viel nicht. Weil eigentlich auch bei uns ist so war nach dem Motto, okay, die letzten Trainingseinheiten bewegen. Und ansonsten, wenn du nicht irgendwie nochmal was einkaufen musst, um was für einen Wettkampf zu besorgen, dann bist du im Hotel oder dann bereitest du dich irgendwie vor und rennst halt nicht auf irgendwelchen Sachen rum oder versuchst es auch, klar, irgendwo musst du was machen, das gehört einfach dazu.
Ja, aber sehen wir es mal andersrum. Stell dir vor, es sind die Playoffs in der NBA, siehst du LeBron James freitagsabends beim Fanfest, wenn sonntags das Spiel ist.
Ja.
Ja, da würde die ganze Medienwelt würde durchdrehen. Das passiert natürlich nicht. Und im Triathlon macht man es, obwohl es rein auf die körperliche Leistung mit ein bisschen mentalen Sachen natürlich, aber da ist körperliche Leistung im Vordergrund. Und da den ganzen Tag auf den Beinen zu sein, wenn man nicht muss, die offiziellen Termine, die sie machen musste, hat sie wahrgenommen. Und die, die sie nicht wahrnehmen muss, hat sie nicht wahrgenommen. Von daher finde ich, Regelverstoß mit dem Helm, ja. Regelverstoß mit dem Schwimmen, ja. Dafür wurde sie, wenn auch vielleicht schwach, mit dieser Karte bestraft.
Das ist eine gelbe Karte, ne? Also wie gar nichts. Ja.
Von daher, aber alles andere... Hat sie
und das wobei das natürlich ein Thema ist und man ist ein bisschen hin und her gerissen. Yvonne van Vlerken ist natürlich eine der älteren Athleten und generell ist es natürlich gut, wenn ältere Athleten irgendwo den Spirit oder so ungeschriebene Gesetze, von denen wir noch recht wenig haben, vielleicht bildet sich ja so etwas heraus, wenn diese Athleten denn schon dafür einstehen und ja, ab und zu mal schon den Erziehungsfaktor herausholen und sagen, ey, pass mal auf, so geht das nicht weiter, du musst dich schon mehr daran halten. Weil ich solche Situationen schon öfters erlebe. Gerade, wenn ich wieder auf die Kurzstrecke zurückkomme, gerade Alistair Brownie war bei uns immer ein großes Thema.
Okay.
Abseits von Rennen, klasse Typ, habe ich mich super mit ihm verstanden, aber in Rennen, war es halt öfters auch am Regelverstoß. Da gibt es Szenen, wo erstklassig aufgenommen wurde, wie er einen russischen Athleten unter Wasser gestuckt hat, also wirklich gegriffen hat, an der Schulter beim Schwimmen gegriffen hat, unter Wasser gezogen, damit er bei seinem Bruder schwimmen kann. Ist ganz klar, Disqualifikation. Da gibt es keine Diskussion.
Ja.
Und dort war, ich habe das auf Kamera gesehen, ich hab mir den Film angesehen und dachte so, ja krass, also die haben es ja eins auf eins. Und in jedem Briefing wurde gesagt, das wird aufgenommen und das wird auf jeden Fall geahndet. Mhm. Bei ihm wurde das nicht geahndet. Da wurde noch, haben die Kommentatoren noch gesagt so, ach naja, das ist hier bei den Profis, da geht's aber ab.
Bis zur ersten Boje.
Ab und zu gibt es mal so ein bisschen Gerangel und so, aber sind ja eigentlich alles ganz gute Kumpels. Dann denke ich mir so, nein, das geht nicht. Und wäre das ein anderer Wert gewesen, dann hätte er eine Strafe bekommen.
Ja. Und Starbonus? Starbonus gibt es in jedem Sport. Es ist immer ungeschrieben. Aber
so ist es halt. Ich war auch mal selbst von betroffen. Ne? Und deswegen kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, wenn man vielleicht mal kleinere Gründe so zu einem aus einer Mücke einen Elefanten macht. Da war ein Grand Final in Edmonton. Und ich glaube, wir müssen uns ja vom Schwimmen aufreihen und werden dann alle so einzeln auf den Pontoon gerufen. Und ist eigentlich auch ähnlich, dann sind eigentlich schon alle fertig und ich habe es gehasst, die Badekappe, meine Schwimmkappe und die Schwimmbrille schon vorher aufzusetzen. Längere Zeit auch so. Ich bin eigentlich immer erst auf dem Pontoon aufgezogen, weil ich weiß auch nicht, irgendwie, wenn man sie auf die Stirn setzt, dann das sind Kleinigkeiten, wo man so außerhalb vom Rennen sagt so, ach, das ist doch total egal, aber im Rennen, wenn der stört einen das, dann ist die Brille auf der Stirn, dann beschlägt die und man muss sie umdrehen, aber dann drückt es auf der Stirn und dann habe ich sie halt immer einfach abgezogen, bin auf den Pontoon gegangen und kurz vorm Start habe ich mir immer alles aufgezogen, habe dann losgelegt und war damit eigentlich so mit einer der Ausnahmen. Die meisten haben natürlich schon alles aufgesetzt und haben sich alle in Linie aufgestellt und wurden auf den Pontoon gerufen. Und Alistair war fast direkt vor mir, also ein Athlet war nur zwischen uns, hatte auch weder Schwimmkappe noch Brille auf. wird aufgerufen und joggt auf dem Pontoon. Dann komme ich mit genau derselben Erscheinung und dann sagt der Referee, nein, du musst Schwimmkappe und Schwimmbrille aufziehen. Ja. Und das sind so Sachen eigentlich, ich hätte ganz schnell einfach ich hätte es einfach aufziehen sollen und gut ist, aber in dem Moment denke ich mir so, warum? Ja. Und sage noch so, Alistair hat es doch auch gerade gemacht, warum darf ich denn jetzt nicht und was soll denn das? Und so, und die Refs in dem Moment müssen sie auch natürlich irgendwo Haltung zeigen, sagen so, nein, du kommst hier nicht durch, bevor du nicht die Kappe aufgezogen hast. Und dann entstand so vor dem Rennen so ein kleines Duell und ich habe gesagt so, nein, warum nicht? Er ist doch auch losgegangen. Und die haben auch schon den dritten Namen nach mir aufgerufen, so hinter mir fing ich schon an zu staunen und die Athleten wollen wir auch ein paar tun.
Verzögerung wegen Buchholz. Ja, Verzögerung wegen Buchholz.
Wegen eigentlich einer total kleinen läppischen Sache, ne? Aber ja, manchmal sind es so, ja, bei der Nervosität so kleine Sachen, die einen da...
Fakt ist aber jetzt, wenn wir uns nochmal hier zu dem Beispiel zurückkommen, ich glaube, das löst so ein, viele haben so ein bisschen was gegen die Dani, weil sie ja was unterstellen, wie auch immer, weil sie so erfolgreich ist und das hat so ein bisschen vielleicht jetzt für manche den Weg geebnet, so ein bisschen zu schimpfen. Mann, die Rüff. Yvonne von Fergen ist absolute Fan-Favorite und zu Recht, alle finden sie super und alle lieben sie, ganz nette Person, ich finde sie total reizend. Und die Daniela Rüff ist vielleicht jetzt nicht bei dem so beliebt einfach, weil sie konzentriert ist, nicht so offen, aber sicherlich nur sehr höflich und so weiter, aber ist halt nicht so ein Fan-Favorite. Und jetzt, glaube ich, geht so eine Lawine so ein bisschen anti-Rüff los.
Und das ist das Ärgerliche, was ich der Yvonne von Fergen so ein bisschen vorwerfe, weil das wollte sie so, das, na, das kannst du kannst nicht sagen, das wollte sie nicht, das muss sie bewusst sein, dass wenn du sowas machst, dann trittst du so etwas los.
Ja, vielleicht war es auch mal wie so ein, hey, Daniela Rüff, ändere dich ein Ticken oder das ist so ein Weckruf, Versuch, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie was Schlechtes will. Ich glaube nicht, dass das mit Neid oder so hat das gar nichts zu tun. Doofe Situation, die keinem hilft. Ne? Aber interessant. Ja,
aber interessant und uns so ein bisschen Klatsch
ermöglicht. Klatsch und Ratsch, muss auch mal sein.
Muss auch mal sein. Und ja, Mädels halt, ne?
Naja, auf jeden Fall... schauen wir mal, die Rüff trainiert jetzt für 5150, habe ich noch gelesen, wieder in der Schweiz. Das ist jetzt ihr nächstes. Sie wird wieder ein bisschen Speed machen. Und da wäre es interessant, 73 WM der Frauen fände ich interessant, weil Holly Lawrence, die unantastbare 73-Athletin aktuell, das wäre ein Duell gegen Rüff. Ja, finde ich richtig gut. Also da, das fände ich spannend.
Und hat ja auch Daniela was gut zu machen. Auf der 73-WM.
Stimmt, sie hat ja mal irgendwann mal nicht gewonnen, ne?
Ja, es ist ja...
Sie hat in Australien verloren und sie hat in Gran Canaria, war sie ja nur Dritte. Ist das so ein Skandal? Da ist sie zum Beispiel auch nicht zur Siegerehrung erschienen. Naja, weiß ich nicht.
Vielleicht,
ja. Aber sind zusammen, da wird sie eingeholt nachher am Ende beim Laufen und kam dann nicht zur Siegerehrung. Nee, Yvonne von Fergen würde kommen. Punkt.
Ja, ist schwer zu sagen. Es ist halt, ich kenne eigentlich den jeder auch als... Ja, wirklich, also wirklich sehr nette, ausgeglichene Persönlichkeit.
Ja,
ruhig also, natürlich, ne?
Ja, aber ist okay. Aber das stimmt, ich habe sie auch immer sehr nett und positiv erlebt und kann auch nichts Negatives über sagen, auch wenn, natürlich, Yvonne von Fergen, die weicht, glaube ich, bei jedem sofort das Herz auf mit ihrer lockeren, netten Art, von daher. Aber auch nichts Negatives gegen ihn.
Nein, natürlich nicht, ne, aber... Sie hat sich ja auch selber fast damit ein bisschen geschadet, dass natürlich dann viele sagen, so, naja, Yvonne von Fergen, wenn es halt in der Karriere oder die Leistung nicht mehr stimmt, dann muss man halt irgendwie anders für Aufsehen sorgen. Ne? Das ist natürlich immer dieser andere, der Boomerang, der jetzt gerade so auf sie zurückkommt.
Ja, und ich meine, sie ist natürlich schon älter, aber die Ergebnisse sind immer noch absolut top. Und sie hat, glaube ich, noch richtig geile Rennen vor sich und viele gute Jahre. Und ja, trotzdem ist natürlich Daniela Rüff noch ein Level besser aktuell und auch wahrscheinlich auf die nächste Sicht. Aber naja, ich glaube, das wird sich alles legen. Ja. Frankfurt Rot.
Wurde aufgerollt. Ja. Nächstes Jahr dann an zwei unterschiedlichen Tagen.
Zum Glück für alle. Ich glaube, Rot ist erst dran. Ja, Rot ist, glaube ich, am 1. Juli nächstes Jahr. Interessant auch zu sehen, im Age-Group-Bereich, da haben zig Leute wieder gecampt, ne? Am nächsten Tag konnte man vor Ort dann sich schon für 2018 anmelden. Da haben Hunderte übernachtet, um sich direkt anzumelden.
Ach, wirklich?
Unglaublich, ne? Um dann in der Schlange zu stehen, weil ich glaube 1000 Plätze oder 800 Plätze wurden direkt vor Ort vergeben. First come, first serve. Und es war Regen angesagt und alles. Und
Wobei dieser Hype krass ist, ne? Also erstens merke ich halt, dass ich dann wenn ich weiter rumtrödel, dann vielleicht doch in 2 Jahren starte. Erst bei Langdistanz. Bei der Langdistanz.
Ja, aber ich merke ja, wie dich das auch langsam packt. Also von daher schauen wir mal. Aber ja, also der Triathlon-Boom in Deutschland, ich glaube, der ist ungebrochen. Also ja. Das geht nach wie vor total bergauf.
Absolut. Also was ich auch so in Frankfurt erlebt habe, was fast schon ein bisschen, ich will nicht sagen befremdlich, aber so dieser der Hype und diese extremen Emotionen, ja. Das war fast... ja, gut, das lief auf der Kurzdistanz auch alles deutlich nüchterner ab. Und okay. Ist eigentlich eine ganz interessante Anekdote. Vor dem Start standen wir beim, mir ist jetzt neuer Name entfallen, vom Nachrichtensprecher.
Tilt Schenk? Ach nee, du meinst den ARD-Nachrichtensprecher?
Ja, Thomas Sollig, kann es sein?
Nein. Wie heißt er denn nochmal? Der ARD-Nachrichtensprecher. Der ganz knapp Hawaii verpasst hat.
Genau, der ganz knapp Hawaii verpasst hat. Und
super Rennen aber gemacht, ne?
Super Rennen gemacht. Also erstmal war es natürlich so generell komisch zu sehen, wir standen direkt vorm Start vor ihm und man kennt ihn ja wirklich nur als den seriösen Mann, der da steht in Schlips und Kragen und so und dann in einer ernsten Miene halt erzählt, was in Syrien wieder passiert ist. Ja. Und auf einmal steht er vor ihm und tanzt sich quasi warm. Thorsten Schröder.
Ja.
Und das ist irgendwie so ein Kontrast. Und auch im Ziel saß er im Athletenbereich und ja, hat bitterliche Tränen verdrückt.
Ehrlich?
Also er war wirklich absolut geknickt.
Okay.
Weil er wollte auf jeden Fall Hawaii. Ist 13. geworden, seine AK, glaube ich.
Was ist er? AK 40?
40, glaube
ich.
40, ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall... ich glaube, was gab es, 8 Slots oder so?
Nee, also nein? AK40, ich hatte nämlich 3 Athleten, die ich für Hawaii qualifiziert habe, die ich coache und da hat mit dem 11. Platz hat jemand die direkte Quali in der AK40 bekommen.
Okay, aber also, es hat jemand verzichtet.
Ah, okay.
Und der 12. hat quasi noch, ist gekommen.
Wahrscheinlich war es dann so.
Und er war der Erste, der nicht fährt.
Wow.
Mhm. Aber das sind natürlich Emotionen, das kann man, aber es waren... viele Emotionen. Und ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel Eva jetzt gefinisht hat und natürlich war sie froh und natürlich war das ein tolles Gefühl. Aber teilweise stand man so da und hat gedacht so, wow, bin ich emotionslos? Und das passt ein bisschen zu der Daniela Rief, ja. Weil viele natürlich dann auch ins Ziel und geweint und auch Pärchen sich umarmen. Ich habe mich so ein bisschen daran erinnert, wie so ein Film, der so aus dem Zweiten Weltkrieg die Pärchen begrüßt, der Mann kommt von der Front wieder und man begrüßt sich und wir waren relativ normal und da habe ich schon gedacht so, wow, also das ist schon, das wird schon aufgeheizt, ne? Ja. Also der ganze Spirit, ne?
Das stimmt, aber da muss ich jetzt ja mal eine Lanze brechen. Ihr kommt halt aus dem Hochleistungssport. Eva hat das bei dir über Jahre mitbekommen und du hast das dein ganzes Leben lang gemacht. Ich komme zum Beispiel, ich habe so als Amateur-Triathlet mit 11:30, mit souveränen 11:30 angefangen und habe gedacht, wow, was für ein super Rennen von mir und habe mich dann so nach und nach hochgearbeitet und ich habe Hawaii mal um 47 Sekunden verpasst. Mhm. Ja, damals, als ich so langsam ein bisschen schneller wurde, da habe ich gedacht, wow, was, das ist ja, das hat zum Glück bei mir eine sehr positive Lawine in Gang gelöst, aber als ich es dann geschafft hatte, ja, also ich bin ja auch dann mal einmal richtig gescheitert und ein Jahr später habe ich es dann geschafft und also ich bin jetzt auch nicht so der Emotionalste, aber da habe ich auch schon gedacht, das war schon Gänsehaut. Und viele, ja, die, ich kenne das ja selber von meinen Athleten, die opfern so viel, ja, die nach der Arbeit morgens, die denken dann an ihr 5 Uhr aufstehen und die Schwimmeinheit davor und. Und mittlerweile
du steckst natürlich super viel rein.
Ja, du steckst super viel rein. Ja. Und dann bricht so eine Welle los wie eine Uniprüfung, die du am Ende schreibst. Ja, die einen heulen los und die anderen bleiben ganz cool. Das ist eine Typfrage. Aber ich kann schon verstehen, dass da so Emotionen...
musste vor allem daran denken, weil gerade durch diese Facebook-Debatte, die losgebrochen ist, auch viele gesagt haben, so, ah, Daniel Rief und so unemotional und oh, dieser lächerliche Zieltanz, der da aufgeführt wurde. Da habe ich gedacht, so, ja, aber ich glaube, einige sind einfach so. Also ich konnte mich daran erinnern, dass es uns auch so ein bisschen ging, dass wir uns fast so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen geschämt haben oder so, ne, aber alle waren so in einer mega Euphorie und wir waren glücklich, ne. Aber es war so, es ist halt so unterschiedlich. Ich habe mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt, wo dann so dieses vorgeworfen würde. Also es gehört doch dazu, sie muss doch ausrasten und sie muss doch das und das. Nee, ne?
Das muss sie sicher nicht. Aber ihr habt halt, also glaube ich, weil ihr da von einer bisschen anderen Seite kommt, ist es so ein bisschen vielleicht anders, aber natürlich eine Typfrage. Und bei so einer Daniela Rüff, ganz ehrlich, da frage ich mich manchmal, wenn ihr jetzt die Startliste in Rot sieht, da frage ich mich, ob sie ernsthaft an einem Sieg zweifelt. Das frage ich mich manchmal. Weißt du, du bist ja, du gehst, warst du schon mal irgendwo, der ist sowas von der Top-Favorit, dass du wusstest, eigentlich, wenn ich keinen Platten habe, dann gewinne ich sowieso. Also ich kenne so Situationen natürlich leider nicht. Aber wenn man vielleicht so der Karre-Favorit ist, weil sie muss doch nur in die Startliste gucken und weiß, naja, ich schwimme schneller, ich fahre schneller Rad und ich laufe auch schneller und eigentlich kann mich nur ein Platten stoppen. Und selbst wenn ich den habe, sie hat diesmal nur 11 Minuten Vorsprung. Naja, da kann sie fast zwei Reifen wechseln. Letztes Jahr hat sie wie viel? 20 Minuten Vorsprung. Glaubst du, sie ist da wirklich... Also wie ist man da? Weil man so klar der Favorit ist. Ich denke manchmal, es ist so Business as usual für sie. Und naja.
Ja, ich glaube, du fängst so ein bisschen an so... irgendwann geht es dir, glaube ich, nicht nur ums Gewinnen, sondern das sieht man an sich an Frodo sehr gut, weil er es auch einfach sehr offen kommuniziert.
Ja.
Du suchst dir halt auch noch andere Ziele.
Ja.
Und die musst du dir auch jedes Mal neu irgendwo formulieren. Und ich denke mal, das war jetzt bestimmt irgendwie, sie hat vorher gewusst, dass es mit der Weltbestzeit nicht wird, aber ich glaube, sie hat sich kleine Ziele genommen von wegen, naja, ich habe die und die Probleme.
Ja.
Und für mich ist es jetzt ein Test, wie... kann ich so einen Wettkampf wegstecken mit einer weniger optimalen Vorbereitung und mit den diversen Problemen, ja, dass so halt erstmal so ein Test kommt. Aber natürlich alles immer wieder im Hinblick auf Hawaii und irgendwo auf so eine große Superlative.
Ja.
Und gut, ganz sicher kannst du dir letztendlich nicht sein. Das ist irgendwo... Ganz
sicher natürlich nicht.
Es kann viel, viel dazwischen kommen und du wirst auch immer an solchen Superlativen gemessen. Also ich habe zum Beispiel mal mich mit einer Javier Gomez unterhalten und habe dann gefragt so... Oder ich habe ihm so ein bisschen natürlich scherzhaft vorgeworfen, ach... Du hast es gut, ne? Bei mir geht es eigentlich ständig darum, ich muss immer irgendwelche Top 10s oder Top 15 schaffen, um da dabei zu sein und dort. Und bei dir ist doch alles klar. Du bist da, ne? Und er hat gesagt so, naja, okay, bei mir geht es aber darum, irgendwie, wenn ich da halt nicht Erster werde oder ich bin halt in dieser Position oder ich habe das Glück, in dieser Position zu sein und da geht es bei mich auch um Punkte. Ja. Für mich ging es eine Zeit lang, so gerade in meinen Frühjahren, ganz oft darum, genügend Punkte zu sammeln, um halt in den WTS-Rennen starten zu dürfen, um da in die Listen reinzukommen. Und ganz vielen Athleten geht es halt so. Und dann guckt man natürlich immer neidisch auf die da oben und sagt so, ach ja, die haben da, was haben die eigentlich für eine Motivation? Aber letztendlich hat er gesagt, es sieht genauso aus. Es ist im Prinzip, deine Quali ist dann irgendwie Platz 1. Und ja, du kämpfst dann halt dafür. Aber irgendwie so diese Struktur ist irgendwo ein paar Etagen nach oben verschoben. Aber
gut, das stimmt.
Ja.
Naja. Da muss ich sagen, haben wir uns ja heute auch echt mal mit der Psyche der Athleten beschäftigt, ne?
Ja, war irgendwie sehr, es ging sehr viel um Emotionen und ja, oh muss Gott, aber auch mal sein, ja.
Ja, stimmt.
Ist ja schon ein großer Faktor, auch ja, im Sport.
Der Kopf ist alles und gerade desto länger die Strecken werden, naja, beim Kurzdistanz, du wirst mir da widersprechen, ist es natürlich genauso. Also von daher, aber der Kopf ist wichtig und gerade in so anstrengenden Sportarten wie Triathlon, wo es so viel um körperliche Fähigkeiten geht und mentale Sachen, glaube ich, ganz entscheidend.
Gerade, also ich denke mal auch, gerade mit der steigenden Länge der Wettkampfdauer, ne? Ja, geht es exponentiell nach oben, würde ich sagen.
Genau, wie der Luftwiderstand beim Rad, aber wir spannen den Bogen nicht wieder zurück, von daher.
Ja. Alles klar. Matthias, vielen Dank, dass du mich wieder unterstützt hast.
Ja, sehr gerne. Freut mich doch immer hier ein bisschen das Longo.
Co-Host, ne?
Ja, Co-Host.
Wir sind jetzt sogar bei dir und...
Bin ich sowas wie der Elton? Nee, da müssen wir nochmal über die Rolle müssen wir nochmal reden.
Müssen wir nochmal reden. Ja,
aber gucken
nein, was ist, naja, wir finden, ist eine coolere Rolle?
Ja, wir finden was. Wir gucken mal im US-Fernsehen, wie so ein Co-Talkmaster da ist.
Und ja, ja,
das finden wir schon was Cooles.
Ja. Naja, auf jeden Fall, die nächste Folge wird nicht alleine, aber da werde ich mich mal wieder auf Kurzdistanz spezialisieren. Ich werde nach Hamburg fahren.
Spannend.
Und habe dort mir den Justus Nieschlag und den Lasse Lewis, die werde ich mir schnappen. Hoffentlich klappt das auch alles so, meine sind ja natürlich alle busy, aber dadurch, dass die beiden nur im Einzelrennen starten, kriege ich die, glaube ich, ganz gut ran.
Und da höre ich schon die Stimmen schreien, warum nur im Einzelrennen.
Aber ja, ist natürlich, gerade Justus Nieschlag war, glaube ich, schon enttäuscht, der wäre schon gern im Teamrennen gestartet, aber ja, das ist natürlich auf der Kurzdistanz ein weites Feld, weil wir haben ja gerade gesehen, was es ja schon auf der Langdistanz alles für Probleme gibt und auf der Kurzdistanz kommt irgendwo auch noch ein Verband hinzu, ja, der in vielen Fällen natürlich unterstützend wirkt, aber irgendwo auch, ja, das ist eine komplett andere Struktur. Okay. Ein Verband, der irgendwie versucht, einerseits als Förderer, andererseits so ein bisschen sich wie als Sportmannschaft zu definieren. Und jetzt wird sehr, sehr spannend, eine neue Strategie auch für das Team ransucht, weil Team Relay ist olympisch.
Und
ich zum ersten Mal.
Und mit einem ausgeglichenen Team kann vielleicht der fehlende super, super, Superstar, den andere Länder haben, vielleicht ausgeglichen werden von daher.
Absolut. Also ich denke mal, da muss man die Erwartungen schon drosseln. Ich glaube, es werden sehr, sehr junge Athleten starten. Also wir haben, okay, Laura Lindemann ist sehr jung, aber auch sehr erfahren. Sie wird starten, Anja Knapp als Routinier,
glaubst du?
Als zweite Frau. Sie wird starten, das ist auch öffentlich. Und bei den Männern haben wir, oh, ich habe einen Kopf wie ein Sieb, ja doch, Kopf wie ein Sieb, so rum. Auf jeden Fall der Moritz Horn, ganz als Junge, noch Junior.
Okay.
Und Lasse Priester, genau. Lasse
Okay.
Priester, auch sehr jung, war lange verletzt. Ein abartiges Lauftalent, der
Das aus
jetzt
deinem Mund,
wirklich,
uiuiui.
ja, wirklich, wirklich, also wenn man ihn auch laufen sieht, dann sieht man schon an der Technik, also sieht famos aus.
Okay.
War aber, ist sehr verletzungsanfällig gewesen, hat jetzt schon eigentlich 2 Jahre lang, also wirklich sehr lange Zeit auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Hat bei in Düsseldorf einen sehr guten Einstand gehabt, seit langem auf Platz 6, sein erster Start gleich bei der EM.
Stark, ja.
Auch wenn man sagen muss, dass Düsseldorf natürlich nicht super besetzt war, aber vollkommen okay, also wirklich Top-Rennen.
Ja.
Aber die Mannschaft ist natürlich noch sehr jung und ich denke mal, ja, Richtung Medaille wird, glaube ich, dieses Jahr etwas zu viel
Schwierig.
des Guten, glaube. Da ist, glaube ich, eher so Teamfindung und gucken, wo man steht. Und weil ich denke mal, Team Relay wird jetzt noch wirklich interessanter
Ja.
und immer besser besetzt. Es hat sich über Jahre entwickelt. Ganz am Anfang war es ja so ein bisschen so der Gaudi, den man auch nach dem Wettkampf gemacht hat.
Ja.
Dann hat man schon gemerkt, gerade Hamburg hat eine große Rolle gespielt, hat das Ganze sehr viel professioneller gemacht
Okay.
und hat eigentlich so ein bisschen so Team Relay so zu dem gemacht, was es heute ist.
Es
Und
ist auch super spannend.
es ist
Also
super spannend
Wahnsinn.
und wird jetzt noch spannender werden, weil
Ja.
es geht, wie gesagt, es geht jetzt um, du kannst eine Medaille nochmal
Ja.
gewinnen als
Ja.
Nation. Und wenn du eine ausgeglichene Nation bist, ja.
Drei Medaillen im Triathlon und ja, mehr gibt es nicht zu holen. Also von daher ist das ja, super wichtig.
Also es wird auf jeden Fall eine spannende Sache und ja, Justus und Lasse, beide sehr junge, engagierte und interessante Typen auch, auf die ich mich sehr, sehr freue. Gut,
Wunderbar.
dann ja, danke mal durch den Zuhören fürs Zuhören.
Natürlich, ja, wir hoffen, es war interessant und sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschö, tschö,
Tschö.
ciao.